SWR aktuell Infodate am Morgen
mit Andreas Bönisch. Guten Morgen. Das Klima ändert sich, das merken wir alle. Die Sommer werden immer wärmer und auch jetzt im Winter ist es vergleichsweise mild. So richtig knackig kalte Tage kommen immer seltener vor. Die subjektive Wahrnehmung wird durch Daten untermauert. Der EU-Klimadienst Copernicus hat offiziell bestätigt, dass 2024 das wärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen war. Zum ersten Mal lag die Durchschnittstemperatur 1,6 Grad über der vor der Industrialisierung. Die Einzelheiten fasst Stefan Hübner zusammen.
Der Bericht zeigt, mit Ausnahme des Julis war 2024 jeder Monat wärmer als die entsprechenden Monate vorangegangener Jahre. Hauptursache dafür der menschengemachte Klimawandel. Insbesondere trugen die hohen Oberflächentemperaturen der Meere zu der erhöhten weltweiten Durchschnittstemperatur bei. Sie waren 2024 auch durch das El Niño-Ereignis verstärkt worden. Darüber hinaus dokumentiert der Bericht, dass es in allen Regionen der Welt zu Extremwetterereignissen kam und dass die Ausdehnung des Meereises weiter zurückgeht.
Es ist also allerhöchste Zeit, etwas gegen die Erderwärmung zu tun. Doch schaffen wir das? Die Kommunen im Südwesten haben Zweifel daran, dass Baden-Württemberg wie geplant bis 2040 klimaneutral werden kann. Der Präsident des baden-württembergischen Städtetages, Frank Mentrup von der SPD, sagte dem SWR, er sehe angesichts der Wirtschaftskrise und der Finanznot nicht, wie das Klimaziel der grün-schwarzen Landesregierung erreicht werden soll. Die Einzelheiten aus der SWR-Redaktion Landespolitik in Stuttgart von Henning Otte.
Die Landesregierung will 5 Jahre schneller als der Bund klimaneutral werden und sogar 10 Jahre schneller als die Europäische Union. Die Kommunen haben die Landesregierung nun aufgefordert, zu überprüfen, ob dieses ambitionierte Klimaziel noch zeitgemäß ist. Städtetagspräsident Mentrup sagte, man würde gerne mehr für das Klima tun, doch es fehle die finanzielle Förderung. Studien schätzten den Investitionsbedarf in den nächsten 5 Jahren auf 2-stellige Milliardenbeträge. Auch der Landkreis und Gemeindetag forderten das Land zu mehr Realismus auf. Tatsächlich hing das Land seinen eigenen Klimazielen derzeit weit hinterher. Der Klimasachverständigenrat hatte deshalb zuletzt ein Sofortprogramm für mehr Klimaschutz gefordert.
Der Klimawandel führt auch dazu, dass es in einigen Regionen mehr regnet und genau das ist in den vergangenen Tagen passiert. In vielen Teilen Baden-Württembergs war es sehr nass. In der Kurpfalz sind dadurch die Pegelstände an Rhein und Neckar sprunghaft geklettert. SWR-Reporter Thomas Mildner berichtet.
Für die Rhein-Neckar-Region rechnen die Experten mit einem mäßigen Hochwasser, das sich bereits zum Wochenende hin wieder entspannt. Die für die Schifffahrt relevanten Meldemarken wurden bei Maxau am Rhein und in Gundelsheim am Neckar bereits gestern am späten Nachmittag erreicht. Der Durchgang einer Kaltfront mit eingelagerten schweren Gewittern und teils Sturmböen hatte in der Region die Lage kurzfristig verschärft. Insgesamt beruhigt sich das Wetter allerdings und es wird dann deutlich kühler. In Heidelberg soll der Pegelstand des Neckars bereits heute sinken. In Mannheim geht der Rhein in der Nacht auf Samstag langsam zurück. Für richtiges Winterwetter in der Region reicht es aber auch in den kommenden Tagen nicht.
Auch in Rheinland-Pfalz sind die Pegelstände an vielen Flüssen angestiegen. Entwarnung gibt es für das Hochwasser an der Ahr. Dort war der vorläufige Höchststand gestern Abend erreicht worden. Am Pegel Altenahr wurden 2,53 Meter gemessen, deutlich weniger als vorhergesagt worden war. Inzwischen geht das Hochwasser an der Ahr wieder zurück. An der Westküste der USA im Bundesstaat Kalifornien wüten die Feuer weiter. Es ist eine der zerstörerischsten Naturkatastrophen in der Geschichte von Los Angeles. Die Ausbreitung der Brände hat sich jedoch etwas verlangsamt. Nach Angaben der Feuerwehr ist der Wind etwas abgeflaut. Dennoch seien weiter nicht alle Brände unter Kontrolle. Aus Los Angeles berichtet unsere Korrespondentin Antje Sieb.
Gerade erst ist am Rande der Großstadt das Candace-Feuer ausgebrochen und hat sich schnell ausgebreitet. Weitere Menschen mussten ihre Wohnungen verlassen. Und auch über die seit Dienstag anhaltenden größeren Brände hat die Feuerwehr nach wie vor keine Kontrolle. Mittlerweile sind über 130 Quadratkilometer betroffen. Die Feuer haben mindestens 7 Menschenleben gekostet. Die Behörden befürchten, dass die Zahlen noch steigen. Rund 10.000 Gebäude könnten entweder zerstört oder zumindest beschädigt sein. In manchen Gebieten kann man die Zahlen bisher nur schätzen. Um Plünderungen in den evakuierten Zonen zu verhindern, wollen die Behörden dort ein nächtliches Betretungsverbot einführen. Auch bisher schon werden Zugangsstraßen von der Polizei kontrolliert. Wegen der hohen Feinstaubbelastung bleiben die Schulen in Los Angeles auch am Freitag geschlossen, teilte die Schulbehörde mit.
Damit zur Politik. In Österreich wird es wohl die erste Regierung mit einem Kanzler der rechtsnationalen FPÖ geben. Dagegen gab es gestern Abend Proteste. Zehntausende Menschen demonstrierten gegen einen gesellschaftlichen Rechtsruck und die Bildung einer Regierung unter Führung von FPÖ-Chef Herbert Kickl. Allein in Wien versammelten sich am Abend vor dem Kanzleramt etwa 25.000 Menschen. Einzelheiten von Corinne Schwager.
Vor dem Kanzleramt haben sich die Demonstranten versammelt. Sie haben Plakate wie Zusammenhalten gegen Rechts dabei. Mehrere zivilgesellschaftliche Organisationen hatten zu den Protesten aufgerufen. Auch in Innsbruck, Salzburg und Graz hat es Proteste gegeben. Währenddessen hat ein ÖVP-Sprecher mitgeteilt, dass die Koalitionsverhandlungen zwischen der rechtsnationalen FPÖ und der konservativen ÖVP beschlossen seien. Bei der Parlamentswahl im vergangenen September hatte die FPÖ als stärkste Kraft gewonnen. Die bisherige Kanzlerpartei ÖVP hatte erst versucht, eine Koalition der Mitte zu bilden, ist aber gescheitert.
In Österreich steht die FPÖ also vor ihrem größten politischen Erfolg. Die Partei wird wohl den Kanzler stellen. Das wird bei der Bundestagswahl sicherlich nicht passieren, dass AfD-Chefin Alice Weidel Bundeskanzlerin wird. Aber die Partei, die vom Verfassungsschutz als rechtsextremistischer Verdachtsfall eingestuft wird, bekam gestern Abend noch einmal Hilfe von Tech-Milliardär Elon Musk. Auf seiner Plattform X streamte er einen Live-Talk mit Weidel. 75 Minuten haben die beiden miteinander gesprochen. 210.000 User hörten zu. Gabor Hallas aus Berlin fasst den Inhalt des Gesprächs zusammen.
Das ist gar nicht so einfach zu sagen, denn es war ein wilder Ritt durch viele Themen. Es ging um Energiepolitik, es ging um Bürokratie und am Ende sogar um den großen Traum von Elon Musk, zum Mars zu fliegen. Es war aber nicht wirklich ein Dialog, es gab keine Struktur, es hat niemand eine kritische Frage gestellt und so gab es dann sogar denkwürdige Situationen. Und die denkwürdigste war, als Alice Weidel plötzlich auf Hitler zu sprechen kam. Sie hat gesagt, der sei Kommunist und Sozialist gewesen und die AfD das Gegenteil. Das blieb dann so stehen. Das hat Musk auch offenbar nicht gestört. Und im Gegenteil, er hat dann am Ende sogar seinen Aufruf wiederholt und gesagt, nur die AfD kann Deutschland retten. Also hat erneut quasi zur Wahl der AfD aufgerufen.
Gabor Hallas über das Gespräch zwischen Elon Musk und Alice Weidel. Bei einer Zwangsräumung bei einem Mitglied der sogenannten Reichsbürgerszene in Horb am Neckar im Kreis Freudenstadt war die baden-württembergische Polizei gestern Abend im Großeinsatz. Allerdings wurden keine gefährlichen Gegenstände gefunden, teilte die Polizei in der Nacht mit. Auch sei der Mann nicht zu Hause gewesen. SWR-Reporter Thorsten Hansel berichtet.
Einsatzkräfte hatten das Gebäude stundenlang umstellt. Auch ein Spezialeinsatzkommando und gepanzerte Fahrzeuge sollen vor Ort gewesen sein. Weitere Angaben zu dem Einsatz machte die Polizei aus einsatztaktischen Gründen, wie es hieß, bisher nicht. Vor der Räumung habe es Informationen gegeben, dass es bei der Aktion für die Einsatzkräfte gefährlich werden könnte. Die Bewohner der angrenzenden Häuser im Horber Stadtteil Ihlingen wurden laut Polizei vorsorglich aufgefordert, diese während des Einsatzes zu verlassen. Für Unbeteiligte habe aber keine Gefahr bestanden. Die genauen Hintergründe für den Einsatz sind nicht bekannt, auch nicht, wo sich der Bewohner derzeit aufhält.
Und noch zum Handball. Kurz vor Beginn der Weltmeisterschaft in Kroatien, Norwegen und Dänemark hat die deutsche Nationalmannschaft am Abend gegen Brasilien gewonnen, und zwar mit 32:25. Es war eines der letzten Testspiele.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute halten sich mal dicke Wolken, mal kommt die Sonne heraus. Anfangs kann es örtlich auch noch Schneeschauer geben, ansonsten soll es trocken bleiben. Die Höchsttemperaturen minus 1 Grad auf der Alp und in der Hohen Eifel, plus 4 Grad an der Weinstraße bis plus 6 Grad am Oberrhein.
SWR aktuell. Hintergrund.
Mehr Nachhaltigkeit in allen Bereichen des Lebens, das könnte eine Devise für 2025 sein, zum Beispiel auch bei der Bekleidung. Das, was wir nicht mehr anziehen und noch gut zu gebrauchen ist, das schmeißen wir meistens ja sowieso nicht in den Müll, sondern in die Altkleidersammlung. Aber verschlissene Kleidungsstücke landen dann oft doch im Restmüll. Das alles darf man jetzt nicht mehr so einfach machen, denn seit Anfang des Jahres gibt es eine neue EU-Richtlinie, die genau das verbietet. Wir haben Christoph Keppeler vom ARD-Kompetenzcenter Verbraucher gefragt, was sich beim Umgang mit Altkleidern so alles geändert hat.
Also grundsätzlich ist es wie beim Altpapier. Das müssen wir ja auch getrennt entsorgen, damit man das alte Papier unverschmutzt durch anderen Müll wieder recyceln kann. So soll es jetzt auch jeder mit alter Kleidung, aber auch anderen Textilien halten. Man darf nichts mehr davon einfach in die Restmülltonne schmeißen. Man muss sie in einen Container werfen. Die gibt's ja schon jetzt überall, oft vom Deutschen Roten Kreuz oder von den Maltesern oder den Johannitern. Das kennt man ja. Wenn die Sachen noch tragbar sind, dann kommen sie in die Kleiderkammern. Da werden sie dann an Bedürftige verteilt oder preiswert verkauft. Neu aber ist, alle Textilien müssen extra entsorgt werden. Auch Gardinen oder Bettwäsche oder auch nicht mehr tragbare Klamotten. Denn die Fasern dieser Textilien sollen dann zu was Neuem verarbeitet werden. Papier, Tragetaschen, Dämmstoffe, eben recycelt. Bisher konnte man die auch in die Restmülltonne schmeißen. Und dann wurden sie mit dem übrigen Müll oft einfach verbrannt.
Aber was ist mit verschlissener Kleidung oder mit alten Putzlappen, die übel riechen? Oder mit den löchrigen alten Socken, die niemand mehr will? Soll das auch alles in den Kleidercontainer?
Naja, die Entsorgungsunternehmen, die sagen schon, dass sie sowas nicht gerne wollen. Als normaler Verbraucher bin ich auch nicht unbedingt der Müllentsorgungsprofi. Kann man aus dem alten Socken oder aus dem öligen Lappen noch Fasern rausholen und was Neues draus machen? Also natürlich darf ich beides dann in die Restmülltonne schmeißen, wenn ich das selber schon eklig finde. Aber ich darf zum Beispiel nicht einfach, weil ich zu faul bin, zum Container zu gehen, das T-Shirt, das ich nicht mehr mag, oder eine Jacke einfach in den Müll schmeißen. Und auch nicht mehr die alte Bettwäsche oder die Gardine, die noch okay ist. Denn aus denen kann man eben, wenn sie nicht ganz schlimm verschmutzt sind, möglicherweise noch was machen.
Das Mülltrennen, das sind wir ja gewöhnt. Beim Papier, da haben wir meistens überall eine eigene Tonne am Haus. Dann gibt's noch eine für Biomüll, eine gelbe Tonne, die graue Tonne für Restmüll. Ja, und die Flaschen, die müssen sowieso schon seit langem in den Altglascontainer. Kommt da jetzt eine weitere Tonne für Alttextilien auf uns zu?
Dafür sind ja die Kommunen zuständig und die können das organisieren, wie sie wollen. Manche sagen, wir haben solche Altkleidercontainer schon, auch wenn sie dem Roten Kreuz oder anderen gehören, aber die können das ja für uns weitermachen. Ich glaube, da muss man mal abwarten, wie das alles funktioniert. Denn so richtig glücklich sind die Organisationen nicht mehr mit ihren Altkleidercontainern. Es gibt immer mehr Fast-Fashion-Mode, ein paar Mal getragen und weg damit in die Tonne. Oft minderwertig, mit viel Kunststoffen drin. Die kann man dann nicht mehr an die Kleiderkammern geben. Und die Verwerterfirmen, die die Fasern recyceln, die haben derzeit oft mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten zu kämpfen. Und wenn sich das alles nicht mehr rechnen sollte, dann müssen im Zweifel die Kommunen eigene Sammelcontainer aufstellen. Manche machen das schon, wie in Südbrandenburg. Oder man muss dann die Sachen zum städtischen Wertstoffhof bringen. Und diskutiert wird auch schon, dass die Kleidungshersteller, wie beim gelben Sack, für jedes Kleidungsstück eine Abgabe für die spätere Entsorgung bezahlen sollten.
Informationen waren das von Christoph Keppeler aus dem ARD-Kompetenzcenter Verbraucher.
SWR aktuell, was heute wichtig wird,
ist die Jahresauftaktklausur des CDU-Bundesvorstands in Hamburg. Dort soll die Agenda 2030 beschlossen werden. Sabine Henkel.
In dem Papier geht es vor allem um eine andere Wirtschaftspolitik und für die will die Union viel Geld ausgeben. Bis zu 90 Milliarden Euro. So viel wird es vermutlich kosten, wenn Unternehmen und Mittelschicht steuerlich entlastet werden, wenn Gutverdiener den Soli nicht mehr bezahlen, Rentner steuerfrei hinzuverdienen dürfen, Überstunden von der Steuer befreit werden, Strom verbilligt wird und einiges mehr. Die CDU will dafür beim Bürgergeld sparen und sie setzt darauf, dass durch ihre Pläne die Wirtschaft anspringt, Wachstum entsteht und so wiederum Geld eingenommen wird.
10 Tage vor seiner Vereidigung als US-Präsident wird heute in New York das Strafmaß im Schweigegeldprozess gegen Donald Trump bekannt gegeben. Ein Geschworenengericht hatte Trump bereits Ende Mai in 34 Anklagepunkten schuldig gesprochen, weil er 2016 die Zahlung von $130.000 Schweigegeld an eine Pornodarstellerin illegal verschleiert und Geschäftsunterlagen gefälscht hat. Giselle Ucker.
Dass der zuständige Richter Juan Merchan heute eine harte Strafe gegen Donald Trump ausspricht, ist unwahrscheinlich. Zwar will er den künftigen Präsidenten nicht davonkommen lassen, ihn für sein bevorstehendes Amt aber auch nicht übermäßig belasten. Deshalb wird er wohl die sogenannte Unconditional Discharge anwenden. Das heißt, dass das Gericht Trump zwar schuldig spricht, aber keine Strafe verhängt. Bis zum Schluss haben Donald Trumps Anwälte durch Eilanträge versucht, die Strafmaßverkündung zu stoppen. Das hätte verhindert,
dass Trump der erste ehemalige US-Präsident wird, der als Straftäter verurteilt ist.
Auf der Riedbahnstrecke müssen Fahrgäste von heute bis Montag teilweise mit Einschränkungen im S-Bahn-Verkehr rechnen. Grund für die Einschränkungen sind sogenannte Hochtastfahrten, die die Deutsche Bahn auf der Riedbahnstrecke durchführen will. Was das ist, erklärt Wolfgang Kessel.
Laut der Deutschen Bahn sind Hochtastfahrten notwendig, um die Riedbahnstrecke auf Zuggeschwindigkeiten von über 160 km pro Stunde sozusagen auf Herz und Nieren zu prüfen. Bei diesen Testfahrten kommen die Lokführer mit einem ICE-Testzug stufenweise auf ein Tempo von 220 km/h. Das sind laut Bahn aus Prüfgründen sogar etwa 20 km/h mehr als die Geschwindigkeit, die künftig auf der Riedbahn zulässig sein wird. Bei den Testfahrten wird geprüft, wie Oberleitungen und Signaltechnik auf Züge reagieren, die mit hohem Tempo unterwegs sind.
Es wäre aktuell Infodate am Morgen, Freitag, der 10. Januar. Am Sonntag in 6 Wochen findet die vorgezogene Bundestagswahl statt. Die Wahlkämpfer hetzen von Termin zu Termin und auch bei den Parteien ist es hektisch. Die Wahlprogramme müssen noch verabschiedet werden und so kommt es an diesem Wochenende zu einer ungewöhnlichen Parteitagsdichte. Eva Ellermann hat sich dazu ihre Gedanken gemacht.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Normalerweise nehmen sich die Parteien Zeit vor einer Wahl, um sich in Ruhe zu sortieren und zu präsentieren. Und sie achten darauf, dass ihnen beim Parteitag keine Konkurrenten die Show stehlen. Denn jede Partei will natürlich die volle Aufmerksamkeit der geneigten Wählerschaft für ihre Botschaften. Diesmal aber geht das nicht. An diesem Wochenende gibt's eine regelrechte Parteitagsballung. Diesmal stiehlt jeder jedem die Show. Die SPD stiehlt sie dem Bündnis Sarah Wagenknecht, die AfD der SPD, das BSW der AfD und so hin und her. Und die CDU, die ist auch noch dabei. Nicht mit einem Parteitag, aber mit einer Vorstandsklausur. Am Ende schieben sie dann alle ihre Kanzlerkandidaten und Kandidatinnen nach vorne und die versuchen, Gehör für ihre Botschaften zu bekommen. Zwischen Biathlon, Bundesliga und Wochenendeinkauf. Aber nutzt ja nichts. Parteitag muss sein. Und der Wahlcountdown läuft unerbittlich.
Anmerkungen von Eva Ellermann.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.